Du hörst den Rock Your Mindset Podcast von Wismac Mind Management. Du bist hier genau richtig, wenn du neue Wege zur positiven Veränderung für Menschen und Organisationen suchst. Verschwendest du immer noch zu viel Zeit mit deinen alten Denkmustern? Das geht auch anders. Heute mit Alexandra Rammer, einer lieben Expertin und Kollegin im Wismac Mind Management Team. Herzlich willkommen, Alexandra.
Danke, Andi.
Bevor wir unseren Zuhörern und Zuschauern ein bisschen mehr von dir erzählen oder du ein bisschen mehr von dir erzählst, gleich einmal unsere Einstiegsfrage, die alle Gäste bewältigen müssen. Alexandra, wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
Also zuerst mal, indem ich auf die Welt gekommen bin, sonst wäre es schwierig. Was mich schon seit früher Kindheit geprägt hat, ist meine Neugierde. Also ich bin ein unfassbar neugieriger Mensch, war schon als Baby sehr neugierig und die Eltern immer erzählt, dass ich überall rumgekrabbelt bin und alles wissen wollte und alles angegriffen habe und also schon seit den Forschergeist entwickelt habe als Baby. Und das hat mich irgendwie begleitet bis ins Erwachsenenalter. Ja. Also ich wollte immer alles wissen und alles studieren und alles lernen und da eine Ausbildung machen und da noch ein Studium und noch in dieses Land fahren und in ein anderes Land fahren. Also diese Neugierde begleitet mich bis heute. Und da kommt so auch diese Neugierde am Menschen, ja, nicht nur an jetzt sozusagen intellektuellen Dingen, an sachlichen Dingen, sondern auch die Neugierde am Menschen. Wie ist denn das so? Ja? Wie bist denn du so geworden? Wie kann ich dir helfen? Wie könnten für dich eine Entwicklung ausschauen, eine mögliche in der Zukunft? Ja? Also diese Neugierde auch für Emotionen, für menschliche Stimmungen, für Träume, für Visionen, die mich da auch in diesem Beruf jetzt begleitet.
Sehr spannend. Ja. Da bist du so das freie Kind geblieben und das hast du stark entwickelt in dir, gell?
Das freie, genau. Neugierige Kind. Ja, das neugierige Kind, genau, das sich nicht in Konventionen zwängen lässt vor allem.
Sehr gut, sehr gut. Das ist ja sehr hilfreich auch für die Menschen, mit denen wir arbeiten, weil viele leiden ja darunter, dass sie da irgendwie so in den grauen, engen Kasteln eingesperrt sind, gell? Du bist ja in unserem Team die Expertin auch für das Thema Gesundheit, für also Gesundheitsthemen, für Lebensbalance-Themen, wenn man es jetzt mit diesem allgemeingängigen Begriff Burnout, Prävention und so weiter beschreiben möchte. Ich sage ja immer, dass wir selbst Erfahrungen haben. Das heißt, was sind denn so deine Burnout-Erfahrungen?
Ich hatte mal eines und es war nicht lustig. Ja. Also das war so die übliche, wirklich die klassische Situation eigentlich, eine Arbeit, die mich nicht mehr erfüllt hat, ja, in einer Firma, die mich nicht mehr erfüllt hat, zusammen mit privaten Schwierigkeiten. Also Mutter war damals krank und das war einfach, das hat mich alles sehr, sehr belastet. Ja. Das ist alles irgendwie zusammengekommen und ich bin einfach nicht mehr zurechtgekommen. Ja, ich habe dann genau den Fehler gemacht, den alle Leute machen, die im Burnout sind oder die zumindest Burnout gefährdet sind. Ich habe dann noch mehr Gas gegeben, ja, und ich wollte noch besser sein und wieder rauskommen und habe mich dann noch mehr bemüht und noch mehr zusammengerissen, bis es dann irgendwann gar nicht mehr gegangen ist.
Ja. Also bei unseren vier Lebenssäulen, nicht, wenn man in einer Baustelle hat, das ist eh ganz normal.
Richtig.
Zwei Baustellen, naja, drei Baustellen. Das war's.
Ist schon ein Crash. Ja. Es waren ein bisschen zu viele auf einmal, ja.
Aber das macht ja dann authentisch.
Genau.
Du hast es ja geschafft wieder. Das heißt, du kannst ja den Leuten Mut machen, Kraft geben. Es gibt auch Wege, wieder in die Kraft zu kommen, wieder zu sich zu kommen.
Genau, und das ist auch das Ziel von meiner Arbeit, dass ich Leuten da helfe, wieder in ihre Kraft zu kommen. Einfach wieder auch die Ressourcen zu sehen, die sie in sich tragen. Ja?
Ja.
Weil das vergisst man in dem Moment total. Ja? Da bist du einfach nur müde und fertig und willst deine Ruhe, was auch eine Zeit lang gut ist. Ja? Es ist auch eine Zeit lang gut, sich rauszunehmen aus der Situation, die einen krank gemacht hat. Ja? Also da sofort Pläne zu fassen, ist auch völlig falsch. Aber dann schön langsam wieder zurückzukommen und sich zu erinnern, wer bin ich eigentlich und was will ich. Ja?
Das hat ja dann eine große Nahtstelle auch zu unseren Resilienzthemen. Ja. Wir beschäftigen uns ja auch damit sehr, sehr stark. Also da schließt sich ja immer wieder der Kreis. Gell?
Ja,
Alexander, so deine Erfahrung, welchen Einfluss hat so ein Mindset-Change oder grundsätzlich das Thema Mind-Management, um aus so einer schwierigen Phase wieder gut herauszufinden?
Ein sehr großes natürlich, es ist sehr, sehr wichtig, ja, weil die Einstellungen, mit denen ich durchs Leben gehe, die Bewertungen, die ich vornehme von dem, was mir passiert, sind einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Das weiß man aus der Gehirnforschung. Wenn ich jetzt in einer Schwierigkeit bin, dann ist die Frage, wie bewerte ich das? Sage ich jetzt, das ist ja alles ein Schmarrn, ja, und das ist ja alles schlecht, oder sage ich, naja, es ist zwar nicht gut, aber da könnten vielleicht, das könnte das ein oder andere Potenzial da auch sein. Ja, zum Beispiel, wenn ich im Burnout bin, ist es einmal ein Signal, dass ich irgendwo angerannt bin. Ja, bin irgendwo, habe einen Weg eingeschlagen in meinem Leben, der nicht gut ist. Ja, das zeigt mir mein Körper, das zeigt mir mein Geist und das ist gut so. Ja, ich weiß, es fühlt sich in dem Moment nicht gut an, das ist schon richtig. Ja, aber es ist gut, dass uns unser Geist und unser Körper zeigt, du pass auf, das ist jetzt nicht wirklich der Weg, der für dich gut ist und gesund ist und heilsam ist langfristig. Ja. Und da kriege ich dann die Chance, wieder zu mir zu finden, wirklich zu mir zu finden und nicht zu dem, was die anderen wollen von mir, ja, sondern was will ich? Das ist ja so immer so eine Sache, was will die Gesellschaft, was wollen meine Eltern, was wollen vielleicht die Freunde, aber was will ich? Ja? Und da geht es darum, wirklich zu sich zu finden und neue Wege zu finden. Ja. Das ist dieser Mindset-Change, ist gar nicht, ich mache jetzt alles besser und bin so toll von heute auf morgen, sondern eher, ich spüre in mich hinein und versuche das zu tun, was für mich letztendlich richtig ist. Ja. Und auch daran zu glauben, dass es für mich möglich ist.
Wenn man jetzt tief in so einer Phase drinnen steckt, dann drängt sich ja die Frage auch auf, geht es rein nur mit unseren mentalen Möglichkeiten oder spielen ganz einfach schulmedizinische Interventionen auch eine Rolle?
Das spielt ganz viel eine Rolle. Ja. Das Erste, was einmal ganz, ganz wichtig ist, also ich bin immer so skeptisch dem Thema mentalen Techniken gegenüber. Das klingt so ein bisschen, ja, ich habe nur meinen Kopf und ich versuche jetzt mit meinem Kopf zu heilen. Ja. Das ist ein bisschen kurzsichtig. Da braucht es wesentlich mehr. Da braucht es auch sozusagen eine Heilung der Gefühle, eine Heilung der Emotionen. Und auch in erster Linie braucht es einmal sowas wie Akzeptanz. Ja. Es ist mal, in erster Linie ist es wichtig, einmal anzunehmen, was jetzt da ist. Ja. Und nicht gleich zu versuchen, das jetzt alles zu verändern und ich muss jetzt neu denken und ich muss alles neu machen, sondern es geht einmal darum, wirklich mal innezuhalten. Ja. Das Erste, was wichtig ist, ist innehalten, hineinspüren, zulassen, sich öffnen dem, was da ist. Ja. Und dann, wenn ich so in sowas wie so eine grundlegende Akzeptanz gefunden habe, dann kann ich neue Wege finden. Die Frage, sind schulmedizinische Interventionen notwendig? Würde ich sagen, zum Teil ja. Ja, also vor allem, wenn die Leute dann nicht mehr schlafen können. Ja. Das ist ja dann das Problem, dass man einerseits unglaublich müde ist, wie so müde und so erschöpft. Ja. Es ist so eine tiefe Erschöpfung und gleichzeitig kann man nicht mehr schlafen sehr häufig. Ja. Und da würde ich dann schon stark empfehlen, dass man sich einmal zumindest ein bisschen etwas verschreiben lässt, zumindest eine Zeit lang. Ja. Also der Gang zum Schulmediziner oder Schulmedizinerin ist sicherlich in der Hinsicht nicht falsch. Ja.
Aus meiner Erfahrung heraus, ich habe da auch schon eine praktische Erfahrung sammeln dürfen, ist das oft mit Angstzuständen und mit, ich mag es jetzt einmal als Depression bezeichnen, verbunden. Und ich glaube, da wäre es fast schon fahrlässig, nicht trotzdem schulmedizinische Hilfe sich auch zu holen.
Auf jeden Fall.
Um ganz einfach vielleicht schneller wieder in diese Resilienz zu kommen, wieder zurückzukommen.
Ja. Hilfreich ist dabei auch, wenn man mal wohin fährt, eine Zeit lang auf Kur. Es gibt ja Kliniken oder Institutionen, die eine Art Kur anbieten, wenn man in einem Burnout ist. Ja. Das ist sicherlich auch hilfreich, wenn man da mal wegkommt aus der gewohnten Umgebung. Ja. Es sind ja diese zwei Dinge, das eine ist Therapie und Entwicklung und das andere ist Wegkommen aus der gewohnten Umgebung. Das ist sicherlich auch hilfreich. Ja.
Jetzt ist es ja auch so, dass diese Themen auch immer damit verbunden sind, wenn jetzt jemand in so einer schwierigen Phase ist, dass er ja immer alle anderen dafür verantwortlich macht. Genau. Es ist ja alles andere schuld daran, dass es mir jetzt gerade schlecht geht. Hast du so ein, zwei ganz schnelle Ideen, wie jemand da rauskommt aus dieser Art des Denkens?
Ja, indem man die Person einfach fragt, glaubst du, dass das hilfreich ist? Glaubst du, dass das für dich was verändert, wenn du die Verantwortung bei anderen suchst? Ja. Und die Frage, was ist es, was du willst? Ja? Wenn du aus diesem Zustand wieder raus möchtest, musst du was ändern. Ja? Und wenn du nichts änderst, wirst du nicht rauskommen. Ganz einfach.
Ja, also ein Spiegelverhalten.
Ein Spiegelverhalten, ja, genau.
Ja. Aber was mein Management betrifft, sind die Gesundheitsthemen auch viel weitreichender. Genau. Das war jetzt ja nur so ein Gebiet, dass uns halt öfters begegnet, dass Menschen ganz einfach fertig sind, durch die Art, wie sie leben, durch die Rollen, die sie spielen und so weiter. Aber Gesundheit ist ja viel mehr. Jetzt wissen viele Menschen, sie müssten etwas tun, sie tun es aber nicht. Wie kann man da den Menschen auf die Sprünge helfen?
Ich glaube, wenn Sie noch nichts tun, dann ist der Leidensdruck vielleicht noch nicht groß genug. Ja? Ich glaube, wenn der Leidensdruck dann groß genug ist, dann wächst auch die Bereitschaft, etwas zu tun. Mhm. Und es ist auch immer wieder die Frage, was wir im Mindmanagement ja fragen, was ist wirklich mein Wunsch, was will ich? Ja? Mhm. Und das ist natürlich auf die Dauer sozusagen diese Dissonanz zwischen, was will ich alles und was bin ich bereit zu tun. Wenn die zu groß wird, dann muss man das natürlich irgendwo hinterfragen. Ja? Ich glaube, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann findet sich auch eine Bereitschaft, etwas zu tun. Also ich frage immer, was ist es, was ihr wirklich wollt? Und glaubst du, oder glauben Sie, oder glaubst du, dass das, was du derzeit tust, diesem Ziel dient? Ja. Mhm. Also ich würde die Leute ganz einfach wieder in die Eigenverantwortung führen.
Aber jetzt ist es ja so, wenn jemand Fastfood-Junkie ist, raucht, Alkoholmissbrauch betreibt, also was immer es da an Dingen gibt, die meisten, meiner Erfahrung nach, wissen ja, der Verstand weiß ja, dass das jetzt nicht gescheit ist. Sie schaffen ja den Schritt nicht wirklich, was zu ändern.
Genau, und da geht es darum, sich eine positive Zielvision zu schaffen. Ja? Also jemand hat mir das einmal gesagt, der hat aufgehört zum Rauchen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie hast du das geschafft? Ist ja eine tolle Leistung. Ich habe nie geraucht, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich respektiere, was das für eine Leistung ist. Ja? Und der hat dann gesagt, er hat sich jetzt nicht gesagt, ich darf jetzt nicht mehr rauchen, weil das führt oft zum Gegenteil. Das wissen wir, dann kriegen wir eine unbändige Lust zu rauchen. Ja? Ja. Also ich kenne es nicht vom Rauchen, ich kenne es von der Schokolade. Sobald ich sage, ab heute esse ich keine Schokolade mehr, ist der Gedanke nur mehr Schokolade. Ja? Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Er hat sich vorgestellt, er fährt gern Fahrrad. Ja? Und er hat gemerkt, wenn er zum Beispiel mit dem Fahrrad den Berg rauffährt, dann kriegt er keine Luft mehr. Und er hat sich das jetzt so visualisiert, wie fühlt sich das an, wenn ich da jetzt rauffahre und ich kriege Luft. Ja? Er hat sich das richtig visualisiert und das war so eine richtige lustvolle Visualisierung. Ja? Und er hat gesagt, das hat ihm geholfen aufzuhören. Und tatsächlich ist es im Moment so. Es ist derzeit so, dass er gut den Berg wieder raufkommt.
Das ist fast schon wie ein Leistungssport. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Vor einigen Jahren hatte ich auch einen Herrn, der zu mir gekommen ist, der hat gesagt, er raucht 2 Schachteln Zigaretten am Tag. Ja. Er hat schon unzählige Male versucht aufzuhören, das hat nie nachhaltig gewirkt und er würde es jetzt gerne nochmal probieren, eben mit speziellen Möglichkeiten des mentalen Trainings. Und meine Frage war dann auch, macht man das Rauchen schlecht, macht man das Nichtrauchen attraktiv? Genau. Warum möchtest du eigentlich aufhören? Und das Interessante war, er hat eine neue Frau kennengelernt und die wollte er küssen. Der hat es aber immer so gegraust, wenn sie mit ihm geschmust hat. Und das war stark genug. Ja. Und bis heute ist er rauchfrei. Ich treffe ihn hin und wieder noch im Fitnessstudio. Bis heute ist er rauchfrei.
Genau. Also das ist ein typisches Motiv. Ich möchte schöner sein. Ich möchte wieder in das, bei Frauen, diese Größe, weiß nicht, 36, 38 passen. Jetzt habe ich mal so ein schönes Kleid gekauft. Jetzt bin ich zu dick dafür oder so, wie auch immer. Ja. Das sind so, und dann stelle ich mir vor, ich gehe auf eine Party mit dem Kleid und alle schauen, wie schön ich bin und so. Also diese positive Zielvisualisierung, was definitiv nicht hilft, ich verbiete mir alles. Ja. Das wirkt einfach nicht.
Jetzt bei der positiven Zielvisualisierung, wenn wir jetzt über körperliche Veränderung sprechen, nehmen wir jetzt Figurveränderung abnehmen. Ganz viele fixieren ja dann ihre Ziele durch irgendeine Zahl auf der Waage. Aber ganz viele scheitern dann darum. Warum?
Weil eine Zahl kein Ziel ist. Also es ist keine Vision. Es ist möglicherweise ein Schritt, ja? Aber es ist keine Vision. Die Vision ist eben, ich möchte so und so ausschauen und wieder in dieses Kleid passen. Das weiß ich ja nicht, bei welchem Gewicht ich wieder in dieses Kleid passe. Ja. Gewicht ist bei jedem anders, das ist individuell. Das ist so wie der Blutdruck oder das ist individuell. Ja. Also ich würde mal visualisieren, in welches Kleid möchte ich wieder passen, wie möchte ich ausschauen. Und wie möchte ich mich fühlen vor allem. Ja. Wie möchte ich mich fühlen? Ja. Leichter, lockerer, entspannter. Flacher irgendwie sozusagen, ja. Also das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja. Und wenn ich das Gefühl, geht es ja nicht um das Gewicht, es geht ums Gefühl. Ja. Welches Gefühl habe ich, wenn ich zum Beispiel eine Prüfung geschafft habe, wenn ich abgenommen habe, wenn ich zum Rauchen aufgehört habe. Das ist ja ein Gefühl, das wir suchen. Ja. Und das ist das Wichtige.
Das ist absolut super, weil mit dem Satz, Zahlen sind keine Ziele, da trittst du bei mir ja ein offenes Scheunentor ein. Ich weiß nicht, wie oft ich das schön Unternehmen versuche, dort denen klar zu machen. Das funktioniert nicht, weil Zahlen keine Ziele sind, aber das dauert ein bisschen, bis dieser Mindset-Change irgendwann einmal greift.
Ja. Richtig, ja, das sehe ich auch so.
Ja. Kommen wir so zum Gesundheitsthema zurück. Welche Möglichkeiten hat denn jemand, der jetzt nicht selbst mit dem gesundheitlichen Thema betroffen ist, sondern der jemand in seinem Umfeld hat, die Partnerin, der Partner, welche Möglichkeiten hat da jemand, nicht hilflos daneben zu stehen oder Interventionen zu machen, du musst halt aufhören zu rauchen oder so, genau, die dann völlig wirkungslos sind, sondern ein paar so konkrete Tipps auch für Menschen da draußen, wo kann ich anfangen, einem geliebten Menschen zu helfen, einen gesünderen Lebensstil zu pflegen?
Mhm. Hilfreich ist da oft, das stimmt schon, das einzureden, du solltest eigentlich, ja, das sehen wir auch in der Familie, dass das nicht funktioniert, ja. Es führt eher oft zum Gegenteil. Ja. Da ist auch hilfreich, zum Beispiel eine Person zu suchen, die eine gewisse Autorität hat in dem Thema. Ja. Also ich kann mich erinnern, bei meiner Großmutter waren das die Ärzte. Ja. Also wenn ich irgendwas gesagt habe oder meine Mutter irgendwas gesagt hat, das hat sie nicht angenommen. Sobald es ein Arzt sagt oder eine Ärztin mit Weißkittel und so weiter, ja, ist das natürlich sofort wesentlich autoritativer. Ja. Also da vielleicht die Person, wenn ich weiß, sie geht gern zum Arzt, dann schicke ich sie zum Arzt, ja, und sage, rede mal mit dem Arzt drüber. Oder hast vielleicht jemanden, den du kennst, mit dem du drüber reden kannst. Oder darf ich dir mal jemanden empfehlen, rede mal mit der Person. Ja. Da ist es oft gut, sich jemanden Externen reinzuholen, Hilfe zu holen. Ja. Es gibt Beratungsstellen für Angehörige, die Schwierigkeiten haben. Im gesundheitlichen Bereich wärst du zum Beispiel ein Arzt, sonst vielleicht ein Therapeut oder wie wir ein Coach. Ja. Da ist es gut, jemanden Externen zu haben. Weil da diese Professionalität sozusagen schafft Autorität, ja, und damit Glaubwürdigkeit. Mhm. Weil wenn ich das sage als Mutter, Schwester, Bruder, Vater, ja, das ist halt ja, du schon wieder so auf die Art. Genau. Ja. Jetzt kommst du wieder mit deinen Tipps und ja, das ist dann oft, das leiert sich irgendwann aus. Ja.
Ganz automatisch, das lässt sich gar nicht verhindern, dass man dann in das Thema reinkommt, ist das nicht alles nur ein Placebo? Wenn wir uns die Dinge schön denken, wirkt es wirklich?
Schön denken?
Ja, oder wenn wir uns gesünder denken oder wenn wir uns eine gesunde Vorstellung mal haben, hilft uns das wirklich, gesund zu werden oder zu bleiben?
Das ist einmal ein Anfang. Ja. Das alleine natürlich kann ich mir jetzt imaginieren, wie toll und schön und gesund ich bin. Ja. Aber natürlich muss ich was dafür tun. Ja. Und ich muss, also zuerst einmal ist immer das Annehmen dessen, was ist. Ja. Weil sonst ist dieses Schöndenken ist oft eine Leugnung dessen, was ist, und das darf auf gar keinen Fall sein. Ja. Also ich darf auf gar keinen Fall eine rosa Brille aufsetzen und alles durch die rosa Brille sehen, wenn es nicht rosa ist. Ja. Also da geht es einmal darum, wirklich in die Akzeptanz zu kommen dessen, was jetzt ist. Ja. Ich habe eine Zielvorstellung, aber ich akzeptiere jetzt auch einmal das, was da ist. Ja. Weil wenn ich anfange zu kämpfen mit mir selber, das ist kein guter Weg. Ja. Es ist eher so, ich nehme mich selber an der Hand und gehe einen neuen Weg. Ja. Das ist eher etwas Liebevolles und was Mitfühlendes, was Achtsames auch. Aber dann muss ich natürlich was tun. Ja. Also wenn ich sage, ich möchte zum Rauchen aufhören, dann, und ich habe jetzt diese positive Zielvision, da mit Rad aufwärts und was weiß ich was, oder Freundin küssen und so weiter, ja, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das. Ja. Und da werde ich mich vielleicht einmal bei einem Raucherentwöhnungskurs anmelden oder vielleicht mal mit einem Arzt drüber reden. Ja. Vielleicht habe ich einen Freund, der schon zum Rauchen aufgehört hat. Da muss mir mal klar sein, was könnte denn ein erster Schritt sein. Ja. Und das muss ich dann auch machen. Ja.
Auch zu dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, nicht? Dieses Glauben an andere, also zum Beispiel an Ärzte. Mhm. Und deswegen auch die Frage nach dem Placebo, weil da verschwimmen die Welten. Mhm. Da gibt es ja diese berühmte Studie, die immer wieder zitiert wird, wo man in USA Zimmermädchen in großen Hotels in zwei Gruppen geteilt hat. Und der einen Gruppe hat man ihm keine Informationen gegeben und der anderen Gruppe hat man gesagt, die Arbeit, die sie da machen, entspricht nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation eigentlich einem Fitness-Workout, was sie da tun. Und eigentlich ist das super, sie machen Fitnesstraining und kriegen noch bezahlt dafür. Ja. Und interessanterweise, nach einem Zeitraum X, ich habe vergessen wie lang, haben sich die Gesundheitsparameter der Damen, denen man gesagt hat, es ist wie ein Fitnesstraining, messbar verbessert. Das ist ja Wahnsinn, oder?
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn, aber gleichzeitig auch nicht weiter verwunderlich, ja? Weil das ist nicht Schönreden. Schönreden ist, wenn es mir schlecht geht und ich sage, es geht mir toll. Das ist Schönreden. Aber das ist eine andere Bewertung. Ja? Das ist so ein Reappraisal, wie das heißt. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Also unsere Resilienz zum Beispiel, es gibt also Forschungen zum Thema Resilienz, ja? Relativ neue Forschungen, wo eben dieses positive Reappraisal, also das positive Bewerten oder Wiederbewerten einer Situation, entweder einer vergangenen oder einer gegenwärtigen, als wesentlicher Faktor für Resilienz gesehen wird. Ja. Es macht einen Unterschied, ob ich meinen Job sehe, ganz egal, ob ich jetzt Verkäuferin bin oder sonst irgendwas. Ich kann ja Verkäufer sehen als, das ist der fadeste Job überhaupt. Ja. Oder ich kann sagen, es ist ein Dienst an anderen oder wie auch immer. Ich verkaufe jetzt Brot und das macht anderen Spaß oder wie auch immer. Ja. Das ist natürlich, das ist schon sehr wichtig, ja, wie ich Dinge bewerte. Ja, und da kann ich mir überlegen, wenn ich sage, das ist alles ein Blödsinn, kann ich mir überlegen, könnte ich das vielleicht nicht neu bewerten? Nicht im Sinn einer Leugnung, weil das ist nicht gut, ja. Aber im Sinn einer heilsameren Bewertung, ja, die mir und anderen mehr hilft.
Sehr gut. Ja, heilsamere Bewertung, das, was du gesagt hast, begegnet mir ja dann, wenn ich in Organisationen, in Führungskulturen arbeite, genau das Gleiche, nicht? Wie bewertet jemand seine Arbeit?
Genau.
Ja, genau. Die Arbeit bleibt immer gleich, aber welche Bewertung ich dem gebe, das entscheidet über meine Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Genau. Ja, absolut, und da muss man halt einen Rahmen schaffen, wo die Möglichkeit ist, die Dinge auch anders zu sehen.
Genau. Ja.
Also wir könnten da jetzt ewig nur über diese Dinge sprechen. Und da wird es noch einige Podcast-Folgen zu einigen Themen geben, ganz sicher. Aber in dieser Folge, wo wir dich einmal ein bisschen vorstellen, wollen wir uns einmal so auf die Zielgerade begeben. Und für unsere Gäste gibt es am Ende eben einen Quickie. Das ist der Quickie zum Schluss. Das sind drei so Fragen, gell? Alexander, was war das Verrückteste, was du jemals getan hast?
Ich glaube, es gibt so viele Sachen. So viele Sachen. Etwas, was spontan was ein. Also ohne lang zu überlegen, das Verrückteste war vielleicht, dass ich Zeit in einem buddhistischen Kloster gelebt habe. Ob das so verrückt ist, kann man jetzt diskutieren. Ja. Es gibt sicher schlimmere Sachen, aber das war irgendwie schon sehr speziell einfach. Ja.
Cool, ja. Sehr cool. Welche Entscheidung bereust du am meisten?
Entscheidung bereue ich am meisten? Es gibt einige Sachen, die ich bereue, die ich getan habe, gesagt habe. Eine Entscheidung... Fällt mir höchstens ein, ich habe einmal eine Sache nicht gut zu Ende gebracht, weil ich mich dagegen entschieden habe, so eine Art Abschlussgespräch zu haben. Es war im privaten Bereich. Ja. Und das war dann letztendlich nicht so gut. Ja. Das war die falsche Entscheidung. Das ist dann irgendwie nicht gut gewesen, weder für mich noch für die anderen.
Ja. Ganz eine wichtige Erfahrung. Ja. Ganz eine wichtige Erfahrung. Ich glaube, die machen alle Menschen.
Ja. Ja. Es ist wichtig, Dinge, Beziehungen oder was auch immer gut abzuschließen. Ja. Sagt man auch bei Teams, ja, wenn Teams sich auflösen, ist es wichtig, das gut abzuschließen zum Schluss. Ja. Weil sonst ist das irgendwie, es zerfranst sich irgendwie und dann bleiben Sachen über und das war definitiv nicht gut. Ja.
Und so die dritte Frage, in welchem Bereich oder Thema wirst du dich als nächstes weiterentwickeln?
Du meinst es fachlich oder persönlich? Oder beides?
Obliegt dir.
Obliegt mir, ja. Also persönlich ist es wichtig, auch das zu leben, was wir lernen, oder lernen ist vielleicht das falsche Wort, oder weitergeben, ja. Da ist es bei mir halt schon, dass ich bei ein paar Sachen bei mir persönlich noch hinschauen möchte, ja. Also alten Themen, alten Mustern, die gibt es auch bei mir, und manche sind hartnäckiger als andere, ja. Und bei manchen ist es schon gut gelungen, da etwas aufzulösen, und bei anderen muss ich selber noch ein bisschen hinschauen, und das mache ich jetzt sehr intensiv, auch mit Hilfe, ja. Und damit ich sozusagen dann noch mehr Leichtigkeit weitergeben kann.
Schön zu hören, dass auch wir alle nicht erleuchtet sind.
Weißt du, das ist immer so, wenn jemand sagt, er ist erleuchtet, sagt man, du musst nur seine Frau fragen.
Ja, ja, genau.
Er hat ganz sicher andere Meinung.
Ja, so ist es.
Oder jeden Mann, je nachdem.
So ist es. Genau. Alexander, vielen Dank für dieses sehr interessante und inspirierende Gespräch. Wie schon gesagt, das wird da oder dort eine Fortsetzung finden, wo wir uns auch über spezielle Themen immer wieder unterhalten. Und du wirst ja auch in unserer Podcast-Reihe da oder dort dein Expertinnenwissen ganz einfach an die Menschen da draußen weitergeben.
Schön wär's.
Also vielen Dank und ich freue mich schon auf die weitere Zusammenarbeit.
Freue ich mich auch. Danke dir, Andi. Gell?